RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Pokoing Choing. Guten Morgen. Fälle antimuslimischer Diskriminierungen müssen weiter sichtbar gemacht werden. Dieser Ansicht ist Berlins Sozialsenatorin Kiesel Tepe. Für entsprechende Projekte gebe der Senat so viel Geld wie nie aus, sagte die SPD-Politikerin der RBB 24 Abendschau. Dazu gehöre Aufklärungs- und Präventionsarbeit. In den vergangenen 2 Jahren habe man entsprechende Beratungsstrukturen deutlich gestärkt. Ursache für die gestiegene Zahl der Fälle sehe sie in einer aufgeheizten Stimmung. Das seien internationale Konflikte, die Menschen auch in Berlin beschäftigten, so Kiesel Tepe. Der Hass in den Köpfen müsse weg. Die in Berlin-Spandau entdeckte Weltkriegsbombe ist am Abend kontrolliert gesprengt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Blindgänger war in einem Waldgebiet im Ortsteil Klado gefunden worden. Auf dem Weg zu weniger Bürokratie für die Landwirte prüft Brandenburgs Agrarministerin Mittelstädt derzeit, welche Verordnungen vereinfacht werden könnten, ohne Gesetze zu ändern. Als erste soll jetzt die sogenannte Düngemittelmeldeverordnung angepasst werden. Christian Riedel, RBB 24.
Bislang mussten die Landwirte jeden Monat die Daten über gekaufte Düngemittel melden. Das ist jetzt nur noch einmal im Jahr nötig. Die Aufzeichnungen über die gekauften Mengen müssen aber weiterhin monatlich erfolgen, denn das ist über ein Bundesgesetz vorgegeben. Ministerin Mittelstädt sprach von einem ersten Schritt. Man stelle jetzt alle Verordnungen auf den Prüfstand.
Bundeskanzler Merz zeigt sich gelassen angesichts der Kritik in der SPD an der Verteidigungspolitik. Innerhalb der Regierung sei man sich zwischen Union und SPD einig über die Konsequenzen aus dem Krieg Russlands gegen die Ukraine, sagte er. Man setze darauf, dass diese Einigkeit erhalten bleibt. Unter anderem Ex-Fraktionschef Mützenich und Ex-Parteichef Walter Borjans hatten eine Entspannung der Beziehungen zu Moskau gefordert. Sie kritisieren Aufrüstung und die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen. Polens Ministerpräsident Tusk hat eine Vertrauensabstimmung im Parlament gewonnen. Dabei bekam er mindestens eine Stimme aus der Opposition. Aus Warschau Martin Adam.
Tusk hatte zuvor in einer Rede zur Unterstützung aufgerufen und erklärt, trotz der Niederlage gegen den Kandidaten der rechtspopulistischen Oppositionspartei PiS bei der Präsidentschaftswahl sei Kapitulation keine Option. Die Legislaturperiode laufe noch 2,5 Jahre. Die Zeit müsse man nutzen, auch wenn die Arbeit mit dem neuen Präsidenten eher noch schwieriger werde.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, nachts oft klar bei frischen 10 bis 5 Grad. Derzeit in Frankfurt-Oder 10 Grad, in Potsdam 13, in Berlin-Buch 11 Grad und in Kreuzberg 15. Am Tage viel Sonne bei maximal 22 bis 25 Grad. Es bleibt sonnig am Freitag bis 27 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Geht los mit der A5 Basel Richtung Karlsruhe. Zwischen Effringenkirchen und Dreieck Neuenburg haben wir eine Sperrung nach einem Unfall. A31 Gronau Richtung Oberhausen ist zwischen Gescher-Kusfeld und Borken nach einem Unfall gesperrt. Die A38 Leipzig Richtung Göttingen zwischen Bleicherode und Breitenworbis haben wir eine Sperrung wegen Bergungsarbeiten. Die A60 Bingen Richtung Mainz ist zwischen Heidesheim und Dreieck Mainz wegen Fahrbahnerneuerung bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Die A61 Mönchengladbach Richtung Venlo zwischen Kaltenkirchen und Venlo Süd in den Niederlanden haben wir eine Sperrung bis 5 Uhr. Der Verkehr wird ab Kaltenkirchen über die B221 zur A40 umgeleitet. A62 Pirmasens Richtung Landstuhl, eine Sperrung zwischen Pirmasens und Thaleischweiler-Fröschen. Und die A99 München Nord Richtung München Südwest, der Tunnel Allach ist nach Auslösung der Höhenkontrolle gesperrt.
Die ARD Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg mit Milat Kupay. Ex-SPD-Fraktionschef Mützenich und der Außenpolitiker Stegner fordern eine Kehrtwende in der Außen- und Verteidigungspolitik. In einem Grundsatzpapier stellen sie und andere SPD-Politiker sich gegen die Pläne von Bundesregierung und SPD-Spitze. Die Verfasser drängen auf Gespräche mit Russland und einen Stopp der Stationierung neuer US-Mittelstreckenraketen. Zudem erklären sie das 5%-Ziel der NATO für Verteidigungsausgaben für irrational. Die SPD-Parteispitze distanziert sich von dem Papier. Georg Schwarte aus dem Hauptstadtstudio hat Reaktionen auf den Vorschlag gesammelt.
Manifest steht über dem Papier und es ist nichts anderes als die komplette Abkehr von der aktuellen Außen- und Sicherheitspolitik der SPD. Friedenspolitik statt Aufrüstung lautet die Botschaft, verfasst unter anderem vom Ex-Fraktionschef Rolf Mützenich und dem SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner.
Ich bin nicht für Pazifismus und Unterwerfung, aber ich finde schon, dass der Debatte um Aufrüstung auch was entgegengesetzt werden muss. Die Börsenkurse der Rüstungskonzerne, die schnellen in die Höhe, die zivile Produktion ist in Schwierigkeiten. Das kann es auf Dauer doch nicht sein.
Das Papier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, kritisiert die so wörtlich militärische Alarmrhetorik und die riesigen Aufrüstungsprogramme. 100 überwiegend sozialdemokratische Unterzeichner fordern unter anderem das.
Zentrale Elemente einer neuen, zukunftsfähigen Friedens- und Sicherheitspolitik sind daher eine schrittweise Rückkehr zur Entspannung der Beziehungen und eine Zusammenarbeit mit Russland.
Zusammenarbeit mit Russland? In der SPD ist die Aufregung groß. Sebastian Fiedler, innenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, ist nach eigenen Worten irritiert, verstört, verärgert über das Dokument. Zusammenarbeit mit einem Kriegsverbrecher Putin, fragt Fiedler. Debatten dürfe man führen, sagt er.
Aber an der Grundausrichtung ändert sich nichts. Wir stehen ganz eindeutig hinter dem Kurs, den das Koalitionspapier atmet und den die Bundesregierung eingeschlagen hat. Das ist auch dringend erforderlich, weil die Bedrohung, die von Russland ausgeht, nach wie vor außerordentlich hoch ist und auch bleiben wird.
Die Parteispitze schweigt, spricht von einem Debattenbeitrag Einzelner. Das koche heute hoch, morgen wieder runter. Fraktionschef Mirsch will sich vor dem Mikrofon über die Breitseite unter anderem von seinem Vorgänger Mützenich nicht äußern. Braut sich da ein Aufstand zusammen? Die schriftliche Antwort von Mirsch.
Da braut sich gar nichts zusammen. Die SPD war immer eine Partei, in der über Außen- und Sicherheitspolitik intensiv debattiert wird. Das Papier ist ein solcher Debattenbeitrag. Das ist legitim, auch wenn ich zentrale Grundannahmen ausdrücklich nicht teile.
Die Unterzeichner, viele Sozialdemokraten, die ehemals Einfluss hatten, Ex-Parteichef Norbert Walter-Borjans oder auch der ehemalige Bremer Bürgermeister Carsten Sieling. Der sagt, es brauche natürlich die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands.
Aber wir drängen alle Seiten darauf, dass es zu Verständigung und Friedensprozessen führt. Das ist eine Menschheitsfrage und dafür muss die SPD stehen.
Stegner fordert, die SPD müsse Teil der Friedensbewegung bleiben, sich gegen Militarisierung wehren.
Wollen Sie die Friedenspolitik den Rechtsradikalen überlassen oder den Wagenknechtleuten? Das kann es ja nicht sein. Die SPD muss sich daran beteiligen und wenn wir so eine Diskussion haben, kann das nur gut sein.
Das finden nicht alle Sozialdemokraten. Die SPD hatte auf ihrem Parteitag 2023 einhellig beschlossen, solange Moskau den Kurs nicht ändere, müsse in Europa Sicherheit vor Russland organisiert werden. Militär sei Teil der Friedenspolitik. Michael Roth, der ehemalige Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, spricht mit Blick auf das Papier von, Zitat, intellektueller Wohlstandsverwahrlosung und schreibt,
dieses Manifest ist ein ziemlich deutscher Ego-Trip und eine Ohrfeige, insbesondere für die Ukraine sowie unsere mittelosteuropäischen Partner.
Knapp 3 Wochen vor dem Bundesparteitag und dem NATO-Gipfel, auf dem höhere Verteidigungsausgaben beschlossen werden sollen, haben die Sozialdemokraten jetzt einen parteiinternen Streit über die Außen- und Sicherheitspolitik der SPD.
Ja, was also bezwecken die Unterzeichner mit diesem Manifest? Das hat NDR-Kollege Sebastian Ottowitz, den Mann gefragt, den wir auch schon gerade im Beitrag gehört haben, der auf der Unterschriftenliste auch ganz weit oben stand. Ralf Stegner, SPD-Außenpolitiker und Bundestagsabgeordneter aus Schleswig-Holstein. Warum dieses Papier jetzt knapp 2 Wochen vor dem NATO-Gipfel und dem direkt anschließenden Bundesparteitag der SPD? Das war die erste Frage.
Es ist zum einen ja so, dass wir sehen, dass in der ganzen Welt aufgerüstet wird. Wir reden über irrsinnige Summen, die ausgegeben werden sollen. 5% des Bruttosozialprodukts, das wären 225 Milliarden Euro jedes Jahr im Bundeshaushalt. Und wir reden in Zeiten von einem Krieg, der nicht enden will in der Ukraine, mit viel Leid im Gazastreifen und in anderen Teilen der Welt, in Afrika und anderswo. Und insofern ist es, glaube ich, schon die Zeit, auch darüber zu reden, ob es neben der Militärdoktrin, neben dem militärischen Denken und Handeln auch noch was anderes geben kann. Und außerdem haben wir in der SPD ja vereinbart, dass wir nach der Wahl über die Gründe für das schlechte Wahlergebnis reden wollen und über die Frage, wie wir uns für die Zukunft aufstellen. Das ist ein Debattenbeitrag innerhalb der SPD und die SPD ist eine Friedenspartei, da gehört das hin.
Innerhalb der SPD wird aber darüber jetzt natürlich auch schon diskutiert. Wie viel Protest steckt denn da drin, auch gegen die von vielen oft zitierte Klingbeilisierung der SPD, dagegen, dass Lars Klingbeil ja hauptsächlich ihm nahestehende zum Beispiel in die Regierungsmannschaft geholt hat?
Ich muss ganz ehrlich sagen, mich beschäftigt sehr viel mehr die Friedenspolitik, weil ich bei vielen anderen Parteien sehe, dass da nur noch über Waffen gesprochen wird, über sonst gar nichts. Und ich glaube, wir haben nicht zu wenig Waffen in der Welt, sondern wir haben zu wenig Ressourcen, um über die eigentlichen Probleme wie Armut, wie Bürgerkriege, wie Umweltzerstörung, wie Fluchtbewegung zu sprechen und was dagegen zu tun. Wir geben Milliarden für Waffen aus und Milliarden, um dann den Wiederaufbau in Aleppo, in Gaza oder in der Ukraine zu machen. Dass das nicht so sinnvoll ist, das leuchtet, glaube ich, jedem ein, der darüber mal ernsthaft nachdenkt, was das heißt.
Sie wollen, so steht es auch in Ihrem Manifest, eine schrittweise Rückkehr zur Entspannung der Beziehungen mit Russland. Vorher muss aber natürlich erstmal ein Schweigen der Waffen eintreten, um dann mit Russland sprechen zu können über eine Sicherheitsarchitektur in Europa. Wie wollen Sie da denn realistischerweise hinkommen?
Naja, also, dass das sehr, sehr schwierig ist, das war immer so, was die Beendigung von Kriegen angeht, auch in der Vergangenheit. Und man hatte auch nie leichte Partner. Und ich sage nur, Abrüstungsverträge, Rüstungskontrollverträge sind nie in Friedenszeiten Friede, Freude, Eierkuchen von Freunden beschlossen worden, sondern zwischen Gegnern in angespannten Zeiten, im Kalten Krieg und zu anderen Zeiten. Von Kennedy kann man lernen, dass er die Kuba-Krise und damit den Ausbruch des Dritten Weltkriegs, den nahen, vermieden hat dadurch, dass er eben verstanden hat, man muss sich in die Perspektive der anderen Seite hineinversetzen können, gerade wenn man sie nicht teilt. Und solche Klugheit, die kann es ja auch in heutiger Zeit noch geben.
Sie kritisieren diesen Rüstungswettlauf, den Sie da ansprechen, in Ihrem Manifest und auch die Koppelung der Rüstungsangaben an das Bruttoinlandsprodukt. Nur jetzt hat die Bundesregierung ja eine Aufrüstung beschlossen mit dem Aussetzen der Schuldenbremse. Das wird sie ja jetzt nicht zurücknehmen, egal ob sie dieses Manifest verfassen oder nicht.
Naja, also es ist ja schon so, dass wir die Aussetzen der Schuldenbremse beschlossen haben, aber über den Etat wird jedes Jahr im Deutschen Bundestag entschieden. Und nochmal, ich weiß nicht, ob es so klug ist, wenn wir sehen, dass die Börsenkurse der Rüstungskonzerne nach oben schießen und die zivilen Unternehmen Schwierigkeiten haben mit der Wirtschaftskrise. Ich glaube, wir müssen uns wirklich ernsthaft Gedanken machen, wie wir neben der Unterstützung der Ukraine nicht betone ausdrücklich neben der Unterstützung, auch der militärischen, dazu kommen, mit anderen wieder darüber zu reden, dass es vernünftigere Wege gehen kann, als sich wechselseitig totzurüsten und damit die Kriegsgefahren auch zu erhöhen, die ja unzweifelhaft da sind. Und das kann man ja gar nicht bestreiten. Und ich bleibe dabei, dass Helmut Schmidt recht hatte, als er gesagt hat, besser 100 Stunden vergeblich verhandeln, als einen Schuss abgeben. Er war Kriegsteilnehmer, wusste, was das bedeutet. Manch einer, der heute über Krieg redet, weiß offenbar nicht mehr, was das bedeutet. Und die Sätze, ich bin ja auch gegen den Krieg, aber Pünktchen, Pünktchen und dann folgt nichts, die bin ich allmählich auch ehrlich gesagt leid. Denn ich finde schon, wir müssen mehr tun, um das Elend und das Leid von Menschen zu beenden, ob im Gazastreifen oder anderswo, als wir das bisher geschafft haben.
Sagt Ralf Stegner, SPD-Außenpolitiker aus Schleswig-Holstein und Mitglied der SPD-Bundestagsfraktion.
Die ARD-Infonacht.
In Bremerhaven sind am Abend die Innenminister der Länder zusammengekommen. Sie haben dort in den kommenden Tagen einiges zu besprechen, denn die Liste der Themen ist lang und Proteste gab es zur Eröffnung der Konferenz auch, wie Daniel Hoffmann berichtet.
Etwa 160 Menschen hatten sich in der Nähe des Konferenzgebäudes versammelt und eine Menschenkette gebildet. Sie wollten damit auf die Gefahren aufmerksam machen, die aus ihrer Sicht von der AfD drohen. Bremens Innensenator Ulrich Meurer geht davon aus, dass Bund und Länder auf der Innenministerkonferenz eine gemeinsame Linie für den Umgang mit der Partei finden, die vom Bundesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wurde. Einzelheiten dazu nannte er nicht. Ein weiteres wichtiges Thema sind aus seiner Sicht Maßnahmen gegen Anschläge in Deutschland. Meurer forderte eine rasche Umsetzung der nach dem Anschlag von Aschaffenburg beschlossenen Regeln.
Wir haben ja eine Entwicklung seit Aschaffenburg, die uns sehr beunruhigt. Die Zahl hat stetig zugenommen. Und darauf müssen wir eine Antwort finden.
Meurer kritisierte, dass einige Länder im Bereich innere Sicherheit zu zögerlich reagierten. Das müsse sich ändern. Die Innenminister beraten außerdem über eine Wende in der Migrationspolitik und den Schutz von Frauen vor Gewalt sowie Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexuellem Missbrauch.
Sie sollen nicht erst eingreifen, wenn es zu spät ist, sondern verhindern, dass es überhaupt wieder passiert, die elektronische Fußfessel. Hessen hat als erstes Bundesland das sogenannte spanische Modell eingeführt. Dabei wird nicht nur der Täter überwacht, auch das potenzielle Opfer trägt ein Warnsystem bei sich. Doch wie gut das funktioniert, das hat Michael Setz rausgefunden.
Schon im Landtagswahlkampf 2023 war sie eines der zentralen Themen der CDU und von Ministerpräsident Boris Rhein persönlich. Die Fußfessel für Frauenschläger. Nach dem klaren Wahlsieg der CDU setzte Hessen das Vorhaben um und führte als erstes Bundesland das sogenannte spanische Modell ein. Elektronische Fußfesseln gibt es zwar schon länger. Der Unterschied: beim spanischen Modell trägt nicht nur der Täter einen GPS-Sender am Bein, auch das Opfer hat ein Alarmgerät bei sich. Dadurch entsteht eine virtuelle Schutzzone um das Opfer. Wenn der Täter diese Zone betritt, dann löst das einen Alarm aus. Marco Schneider bekommt das Signal. Er arbeitet in der gemeinsamen Überwachungsstelle der Bundesländer in Weiterstadt. Betritt der oder die Täterin einen verbotenen Bereich, dann sieht Schneider das direkt.
Wir würden umgehend Kontakt aufnehmen, wie in unseren Handlungsanweisen vorgegeben, entweder mit der Polizei direkt oder zuerst den Probanden auffordern, diesen Bereich zu verlassen umgehend und die weiteren Schritte dann einleiten.
Rund um die Uhr sitzen Mitarbeiter vor Bildschirmen und kontrollieren, wo sich Menschen aufhalten, die eine elektronische Fußfessel tragen. Menschen, die laut Schneider auch nach der Haft noch als gefährlich gelten.
Häufig sind es Sexualstraftäter, die nach Verbüßung ihrer Haftstrafe noch als gefährlich eingestuft werden. Und dann können ehemalige Tatopfer können geschützt werden. Der Wohnort kann geschützt werden. Der Arbeitsplatz kann geschützt werden. Es können aber auch Orte geschützt werden, wo sich Kinder aufhalten.
Hessens CDU-Justizminister Christian Heinz reicht das nicht. Er will nicht nur Orte schützen. Deshalb ist das spanische Modell aus seiner Sicht eine vielversprechende Lösung. Im letzten Jahr sagte er:
Aus Spanien wissen wir, dass alle Frauen, die freiwillig an diesem Programm teilgenommen haben, überlebt haben, nicht durch ihre Ex-Partner getötet wurden. Und wir wissen auch aus Spanien, dass die Zahl der insgesamt getöteten Frauen um ein Viertel zurückgegangen ist, nachdem das spanische Modell eingeführt wurde. Auf Deutschland übertragen heißt das, dass von den 155 im vergangenen Jahr in Deutschland ermordeten Frauen heute 40 noch leben könnten.
Aktuell tragen bundesweit über 200 Menschen eine elektronische Fußfessel. Das spanische Modell wird dabei 12-mal angewandt, in Hessen 2-mal. Wenn es nach Heinz geht, könnten das mehr sein.
Untätigkeit in dieser Frage kostet messbar und ganz konkret Menschenleben. Viele Opfer häuslicher Gewalt haben eigentlich rückblickend alles richtig gemacht. Sie sind zum Familiengericht gegangen, sie haben ein Kontakt- und ein Annäherungsverbot erwirkt und sind trotzdem ermordet worden, weil das Verbot nicht überwacht wurde.
Die Landesregierung will viel schneller Fußfesseln einsetzen dürfen. Dafür muss aber das Gewaltschutzgesetz auf Bundesebene geändert werden. Ende Mai sagte die neue Bundesjustizministerin Stefanie Hubig von der SPD, sie plane einen entsprechenden Gesetzesentwurf noch in diesem Jahr.
Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat sich die Bedrohungslage in Europa deutlich verschärft. Selbst in Deutschland denkt man um und debattiert über die Vorbereitung auf solch einen Ernstfall. Stichwort Schutzräume. Der Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz, Ralf Tiesler, hatte dazu gesagt, neue Bunkeranlagen seien zu teuer und dauerten zu lange. Deshalb sollten öffentliche Orte ausgebaut werden und so 1 Million Schutzräume entstehen. Doch wie realistisch ist das? Sarah Böttcher berichtet.
Aktuell gibt es in Deutschland noch 579 öffentliche Schutzräume. Das reicht für knapp 480.000 Menschen in Deutschland, also nur einen Bruchteil der Bevölkerung. Viele haben deshalb die Sorge, was ist wenn, beobachtet Peter Aurenhammer. Ihm gehört die Firma Deutsches Schutzraumzentrum. Sie ist spezialisiert auf den Bau von Schutzräumen. Bei Kundinnen und Kunden, die gerade ein Haus bauen, nimmt er eine starke Nachfrage wahr.
Und da finden Sie raus, dass Nachbarländern wie in der Schweiz eine Schutzraumquote von über 100% hat. Oder auch in Norwegen, in Finnland. All die Länder haben Schutzraumplätze für die Bevölkerung, in Deutschland nicht. Und dann sagen die Leute, okay, so sicher bin ich mir da nicht, dass es die nächsten 70 Jahre auch friedlich bleibt. Lieber haben als brauchen. Und wer weiß, was unsere Kinder mal erleben dürfen.
Doch zumindest im öffentlichen Raum soll jetzt vorgesorgt werden. Der Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz hatte angekündigt, mögliche Schutzräume wie Tunnel, U-Bahnhöfe, Tiefgaragen oder Keller öffentlicher Gebäude auszubauen. Sie sollten auch mit Nahrung, Toiletten oder Feldbetten versorgt sein. Thüringens Innenminister Georg Mayer sagt dazu:
Ja, das ist schon machbar. Also ich denke schon, dass schon auch Kapazitäten, die sich potenziell als Schutzraum eignen, vorhanden sind. Nur die alten Schutzräume gibt es nicht mehr in der Weise. Die allermeisten wurden anderweitig verwendet oder gar beseitigt. Also da muss man jetzt wahrscheinlich wieder bei Null anfangen. Aber besser man hat, als man hätte.
Ähnlich sieht das Tim Fuchs. Er ist Referatsleiter für Bevölkerungsschutz beim Deutschen Städte- und Gemeindebund. Jetzt gehe es darum, für die Schutzräume ein Konzept zu entwickeln und dann zügig loszulegen, betont er. Für die Kommunen ein Kraftakt.
Viele wissen wahrscheinlich, dass es den Gemeinden finanziell sehr, sehr schlecht geht. Das heißt, wir werden aus eigener Kraft diese Infrastruktur, diesen Schutz, diese Schutzräume nicht erstellen können. Und deshalb erwarten wir halt neben dem Konzept vom Bund, dass auch für die Finanzierung gesorgt wird. Das ist so wie ein Marathonlauf in der Finanzierung und da brauchen wir also eine langfristige Unterstützung.
Doch Tim Fuchs macht klar, man könne sowieso nicht alle Menschen mit öffentlichen Schutzräumen versorgen. Private Vorsorge hält er deshalb für genauso wichtig. Alexander Feckete kann verstehen, dass es vielen Menschen da mulmig wird. Er ist Professor für Risiko- und Krisenmanagement an der Technischen Hochschule in Köln. Feckete betont, dass die Bedrohung auch in 1-2 Jahren wieder vorbei sein könne. Deshalb sollten Schutzräume gleich mehrere Nutzen haben.
Also ob wir ein Hochwasser haben oder eine Pandemie oder Ähnliches, Mehrzweckräume, Anlaufstellen, warme Stuben, kalte Stuben, je nachdem. Und dass man vielleicht auch ein Konzept hat, wenn tatsächlich was wäre, wie ein Luftangriff oder Ähnliches, dass man eben überhaupt einen Plan hat, das muss man schon machen.
Wie das Konzept für die Schutzräume konkret aussieht, will das Bundesamt für Bevölkerungsschutz im Sommer bekannt geben.
Der Stichtag.
In den 1950er Jahren erlebte Westdeutschland ein Wirtschaftswunder. Neue Unternehmen entstanden, es gab kaum Arbeitslose und ein wachsender Wohlstand war überall sichtbar. Allerdings auch mit negativen Folgen. So beschloss heute vor 50 Jahren der Bundestag das Wasch- und Reinigungsmittelgesetz. Denn einige der Inhaltsstoffe wurden zur Gefahr für die deutschen Gewässer. Peter Meyer-Hüsing blickt zurück.
Es beginnt mit Schaum. Viel Schaum. Immer mehr breiten sich Ende der 50er Jahre weißgräuliche Schaumberge auf Flüssen und Seen in Deutschland aus. Bei Wind treiben blasige Flocken über das Land. Gut sieht das nicht aus, aber Umweltschutz ist ja noch ein Fremdwort. Eine Reportage aus den frühen 60er Jahren.
Übel, so fand man bald heraus, verursachten die Detergenzien. So nennt man die Grundstoffe, aus denen unsere chemischen Waschmittel hergestellt werden.
Detergenzien, heute sagt man Tenside, das sind die waschaktiven Substanzen in allen Waschmitteln. Die damals üblichen Tenside führen nicht nur zu den unschönen Schaumbergen, sondern entziehen den Gewässern Sauerstoff und sind in Kläranlagen nicht biologisch abbaubar.
Diese Waschmittel aus der Retorte bauen sich im Wasser nur wenig ab. Das Wasser wird tot. Mangel an Sauerstoff ließ die Fische sterben.
Der Siegeszug der synthetischen Waschmittel hat gerade erst begonnen. Zwar gab es mit Persil das erste Waschmittel in Deutschland seit 1907, aber erst der langsame Einzug der Waschmaschine in die Privathaushalte revolutioniert das Wäschewaschen nachhaltig. Seife, Waschbrett und Wurzelbürste sind passé. Statt einmal alle 4 Wochen mühsam Wäsche schrubben, läuft die Waschmaschine oft täglich. Entsprechend steigt der Waschmittelbedarf und die Umweltbelastung.
Das ist ja wirklich weiß.
Ein Weiß, wie man die Pflege ansieht.
Strahlend weiß.
Nie in meinem Leben hatte ich ein strahlenderes Weiß.
Und wie viel schöner ist ein Weiß? Das strahlt.
Ein erstes sogenanntes Detergenziengesetz soll 1964 Abhilfe schaffen. Tenside müssen ab sofort zu 80% abbaubar sein. Das gelingt zwar, löst aber die Probleme nicht. Denn der Waschmittelverbrauch steigt in der Wohlstandsgesellschaft stetig. Nun machen vor allem die Phosphate Sorgen, die dem Pulver als Wasserenthärter beigemischt sind. Sie führen zur Überdüngung der Gewässer und schädigen so auch die Umwelt. Die sozialliberale Koalition wird 1975 aktiv, überarbeitet das alte Gesetz und legt ein Wasch- und Reinigungsmittelgesetz vor. Da heißt es,
dieses Gesetz soll die bestehenden Regelungen des Detergenziengesetzes fortentwickeln. Es dient dazu, der Gewässerbelastung durch Wasch- und Reinigungsmittel entgegenzutreten.
Im neuen Gesetz geht es etwa um Grenzwerte für Phosphate. Auf den Waschmittelverpackungen sollen nun alle Inhaltsstoffe leicht erkennbar sein und die Hersteller müssen ihre Rezepturen dem Umweltbundesamt mitteilen. Der Bundestag berät. Für die damalige sozialliberale Koalition spricht der Staatssekretär im Innenministerium Volker Schmude von der SPD.
Das Lebensgut sauberes Wasser ist, wie auch den Bürgern zunehmend bewusster wird, in einem erschreckenden Maße knapp geworden.
Der CDU-Abgeordnete Hermann Bicherle.
Wir appellieren an Sie, vor allem an die umweltbewusste Hausfrau, Waschmittel umweltfreundlich zu gebrauchen und einen Beitrag dafür zu leisten, dass uns das unentbehrliche Wasser als Lebensgrundlage erhalten bleibt.
Im Ziel sind sich alle Parteien im Bundestag letztlich einig. Und so stimmt das Parlament dem neuen Gesetz einstimmig zu.
Gegenprobe, Stimmenthaltung und ich stelle einstimmige Beschlussfassung fest.
Knapp 7 Kilo Waschmittel verbrauchen die Deutschen jährlich pro Kopf. Immerhin, die Tenside sind heute biologisch abbaubar, Phosphate werden fast nicht mehr verwendet. Im Bundestag beschlossen wurde das Wasch- und Reinigungsmittelgesetz heute vor 50 Jahren.
Der Stichtag von Peter Mayer-Hüsing.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Michael Augustin und dem nächsten nicht ganz so großen Fußballturnier. Das ist die U21-EM, die in der Slowakei begonnen hat. Und zwar mit einem knappen Sieg des Rekordeuropameisters. Spanien hat mit 3:2 gegen den EM-Gastgeber gewonnen. Das deutsche Team steigt am zweiten Turniertag in die EM ein. Die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo spielt gegen Slowenien und gegen die eigene Vergangenheit. Vor 2 Jahren kam das EM aus schon sehr früh, nach der Vorrunde.
Vor 2 Jahren, das interessiert mich jetzt wirklich null. Und daran denke ich auch überhaupt nicht, weil das ist eine andere Mannschaft, das ist ein anderes Turnier. Und der volle Fokus liegt auf diese Mannschaft und das kommende Turnier. Das sind gute Voraussetzungen, weil wir eine tolle Mannschaft haben. Ich habe auch schon jetzt oft genug gesagt, dass der Glaube, dass wir eine starke Mannschaft sind, auf jeden Fall auch groß ist. Und trotzdem können wir uns nichts davon kaufen, was in der Vergangenheit war.
In der Vergangenheit war nämlich nicht nur das EM-Aus vor 2 Jahren. Dazu gehören auch 3 Finalteilnahmen bei den vergangenen 4 Europameisterschaften. Und 2-mal wurden Deutschlands U21-Fußballer am Ende Europameister. Die weiteren Gruppengegner sind Tschechien und England. Am Freitag beginnt in den USA die Club-WM, ein neues Turnierformat mit insgesamt 32 Teilnehmern. Die FIFA bekommt allerdings die Stadien nicht voll und verschenkt jetzt sogar Karten. Studenten des Miami Dade College bekommen Tickets für das Eröffnungsspiel nun schon für $20. Dazu gibt es 4 weitere Tickets kostenlos. In Miami findet am Freitag das Eröffnungsspiel zwischen Inter Miami mit Lionel Messi und Al-Ahli aus Ägypten statt. Aus der Bundesliga werden Bayern München und Borussia Dortmund an der Club-WM teilnehmen. Am 4. Juli wird's für die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen ernst. Dann beginnt die EM in der Schweiz mit dem ersten Spiel gegen Polen. Mit welchen Spielerinnen? Das entscheidet sich heute um 13 Uhr, wenn Bundestrainer Christian Wück seinen Kader bekannt gibt. Frage an Christina Schröder. Ist schon klar, wie das Aufgebot aussehen wird?
Zum Großteil schon. Julia Gwin wird das DFB-Team als Kapitänin anführen. In der Innenverteidigung setzt Wück auf Janina Minge und Rebecca Knaack. Als Backups kommen Katrin Hendrich und Sophia Kleinherne in Frage. Ja, aus diesem Grund hatte Sarah Dorsun ihren Rücktritt aus dem Nationalteam bekannt gegeben. Die 33 Jahre alte Frankfurterin wäre nämlich nur auf Abruf dabei gewesen. Ebenfalls raus ist Bayern-Star Lena Oberdorf. Für die kommt das Turnier nach ihrem Kreuzbandriss einfach noch zu früh. Und unklar bleibt die Nominierung von Stürmerin Cora Zikai, die eine Muskelverletzung hat. Und außerdem könnte die Münchnerin Alara Sedler dabei sein. Die hatte zuletzt wegen Abiturprüfungen gefehlt. Ja, für die Nominierten beginnt die Vorbereitungsschufterei dann in einer Woche in Herzogenaurach.
Und Nationalspielerin Katrin Hendrich wird nach der EM einen neuen Verein haben. Sie wechselt von Wolfsburg nach Chicago. Die deutschen Basketballerinnen spielen ihre EM noch in diesem Monat. In der kommenden Woche beginnt das Turnier mit Vorrundenspielen in Hamburg. Und es gibt einen weiteren Rückschlag für das deutsche Team. Niara Sabali fällt wegen Knieproblemen aus. Ihre Schwester Satou verzichtet auf die EM, um sich auf die Saison in der WNBA in den USA konzentrieren zu können. Kapitänin Marie Gülich verpasst die EM, weil sie sich das Kreuzband gerissen hat.
Der Sport war das mit Michael Augustin hier in der ARD-Infonacht. Was tun gegen den Plastikmüll? Eine der zentralen Fragen auf der UN-Ozeankonferenz. Darüber sprechen wir gleich ganz ausführlich. Außerdem wartet auf Sie Neues aus unserer Wirtschaft. Und es gibt Neuigkeiten im Prozess gegen Harvey Weinstein, der erneut schuldig gesprochen worden ist. Darüber habe ich mit unserer Korrespondentin Giselle UK gesprochen. Das Gespräch hören Sie auch gleich hier, aber erstmal Nachrichten, Wetter und Verkehr.
ARD Infonacht Nachrichten.
Um gleich 1.30 Uhr mit Wolfgang Berger. Der polnische Ministerpräsident Tusk hat eine Vertrauensabstimmung im Parlament gewonnen. 243 Abgeordnete stimmten für ihn, es gab 210 Nein-Stimmen. Tusk hatte die Vertrauensabstimmung nach der Präsidentenwahl beantragt, um zu zeigen, dass er nach wie vor die Unterstützung seiner Koalitionspartner hat. Bei der Präsidentenwahl siegte der nationalkonservative Kandidat Nawrocki gegen den von Tusk unterstützten Bewerber Trzaskowski. Der Präsident kann in Polen Vorhaben der Regierung blockieren. In Bremerhaven geht heute die Innenministerkonferenz weiter. In der Nähe des Veranstaltungsortes demonstrierten am Abend etwa 160 Menschen für ein AfD-Verbot. Aus der Nachrichtenredaktion Janine Albrecht.
Dabei taucht die AfD, der Umgang mit der Partei, in keinem der insgesamt 83 Tagesordnungspunkte der Konferenz auf. Trotzdem ist es ein Thema. Brems Innensenator Meurer ist zuversichtlich, dass sich die Konferenzteilnehmer auf eine gemeinsame Linie einigen werden. Außerdem werden sich die Innenminister unter anderem mit Migration beschäftigen. Man müsse in der Migrationspolitik zu einem System der sicheren EU-Außengrenzen zurückkehren, sagte der SPD-Politiker. Dabei zeigte er Verständnis für Grenzkontrollen. Hier wird auf der Konferenz mit hitzigen Debatten gerechnet.
Israelische Truppen haben im Gazastreifen die sterblichen Überreste von zwei weiteren Geiseln geborgen. Damit sind nach offiziellen Angaben noch 53 Geiseln in der Hand der Hamas. Die meisten davon sollen nicht mehr leben. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Yair Jakov war 59 Jahre alt, als er am 7. Oktober 2023 mit seiner Partnerin und seinen zwei Söhnen von Terroristen aus dem Kibbuz Nir Oz nach Gaza entführt wurde. Während die Frau und Jakovs Söhne freikamen, wurde Yair Jakov für tot erklärt. Nun hat die israelische Armee seine Leiche geborgen. Israels Premier Netanyahu drückte der Familie auf Ex sein Beileid aus. Netanyahu und der Armee zufolge wurde eine weitere tote Geisel geborgen, die aber noch nicht namentlich genannt wurde.
Der frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein ist in einem neu aufgerollten Prozess wegen Sexualstraftaten in einem Fall erneut schuldig gesprochen worden. In einem weiteren Fall sprach ein Geschworenengericht in New York ihn frei. Weinstein bestreitet die Vorwürfe. Das Urteil aus dem ursprünglichen Prozess war wegen Verfahrensfehlern aufgehoben worden. Weinstein sitzt schon eine 16-jährige Gefängnisstrafe wegen anderer Fälle ab. Und das Wetter in Deutschland. Meist trocken bei Tiefstwerten von 14 Grad im Saarland bis 5 Grad in Schleswig-Holstein. Am Tage sonnig bei Höchstwerten von 20 Grad an der Ostsee bis 33 Grad in Südbaden. Morgen viel Sonne im Westen, später einzelne Schauer oder Gewitter, 20 bis 34 Grad. Am Samstag anfangs sonnig, im Westen vermehrt Schauer und Gewitter bei gleichen Temperaturen. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Entschuldigung, das Mikro war gar nicht an. So, jetzt fange ich nochmal von vorne an. Die A5 Basel Richtung Karlsruhe ist zwischen Efringenkirchen und Dreieck Neuenburg nach einem LKW-Unfall gesperrt. Dann die A31 Gronau Richtung Oberhausen ist zwischen Giescher-Coesfeld und Borken wegen Bergungsarbeiten bis ca. 3 Uhr gesperrt. Die A38 Leipzig Richtung Göttingen ist zwischen Bleicherode und Breitenworbis wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die A60 Bingen Richtung Mainz ist zwischen Heidesheim und Dreieck Mainz wegen Fahrbahnerneuerung bis 5 Uhr gesperrt. Die A61 Mönchengladbach Richtung Venlo ist zwischen Kaldenkirchen und Venlo Süd in den Niederlanden bis 5 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird ab Kaldenkirchen über die B221 zur A40 weitergeleitet. Und last but not least die A62 Pirmasens Richtung Landstuhl ist zwischen Pirmasens und Thaleischweiler-Fröschen gesperrt. Das war doch nicht last but not least. Hier ist gerade noch eine Meldung aufgeploppt. Das ist die A2 Berlin Richtung Hannover. Zwischen Alsleben und Allerengersleben gibt es eine Sperrung wegen eines defekten LKWs. So, jetzt aber gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Mit Milat Kupay 2017 brachten Vorwürfe gegen ihn die MeToo-Bewegung ins Rollen. Die Vorwürfe gegen Hollywood-Produzent Harvey Weinstein. Mehrere Schauspielerinnen warfen ihm sexuelle Übergriffe vor. Damit lösten sie eine weltweite Bewegung aus. Frauen haben ihr Schweigen gebrochen, machten öffentlich, wie sehr Männer ihre Macht missbraucht hatten. Weinstein wurde unter anderem in New York der Prozess gemacht, der 2020 mit einem Schuldspruch endete. Dann aber wurde das Urteil aufgehoben wegen Verfahrensfehlern. Und gestern haben die Geschworenen verkündet, dass die Weinstein wieder schuldig sprechen, aber teilweise. Darüber habe ich vorhin in der Sendung mit Giselle Ucar gesprochen, unserer Korrespondentin in New York. Und ich habe sie als erstes gefragt, in welchen Anklagepunkten Weinstein überhaupt schuldig gesprochen wurde.
Ja, die Entscheidung, die heute verkündet wurde, bezieht sich auf zwei sehr ähnliche Fälle. In beiden Anklagepunkten geht es um sexuelle Übergriffe aus dem Jahr 2006. Da soll Harvey Weinstein eine Produktionsassistentin zum Oralsex gezwungen haben. Ein ehemaliges Model hatte ihn wegen einem sehr ähnlichen Vergehen angeklagt. Und im Fall der Produktionsassistentin haben die Geschworenen jetzt gesagt, ja, das sehen wir als bewiesen an und deswegen haben sie ihn da schuldig gesprochen. Bei dem ehemaligen Model haben sie Weinstein freigesprochen. Und im dritten Anklagepunkt haben sie noch gar keine Entscheidung getroffen. Da geht es um eine mutmaßliche Vergewaltigung einer ehemals aufstrebenden Schauspielerin. Das soll 2013 passiert sein. In dem Fall berät die Jury am Donnerstag noch weiter.
Das klingt ja so, als sei die Entscheidungsfindung gar nicht so einfach ausgefallen für die Jury. Ist das ungewöhnlich für so ein Verfahren?
Ich würde sagen, das ist definitiv ungewöhnlich, dass die Jury da in so ähnlichen Anklagepunkten zu unterschiedlichen Urteilen kommt. Dass es für die Geschworenen diesmal auch irgendwie schwieriger zu sein scheint, das hat man schon in den vergangenen Tagen daran gemerkt, dass die Beratungen zum einen verhältnismäßig lange dauern, seit Ende vergangener Woche nämlich. Man hat auch immer wieder Aussageprotokolle und Gutachten zum nochmal Nachlesen angefordert. Und es gab auch immer wieder Meldungen, dass es Spannungen unter den Geschworenen gab. Einer hatte sogar darum gebeten, entlassen zu werden, weil er sich von einem anderen unter Druck gesetzt gefühlt hat. Und Weinsteins Anwälte, die haben dann sogar einen Abbruch des Verfahrens beantragt. Der Richter hat aber beides abgelehnt und gesagt, das ist ganz normal, dass es hitzige Debatten in so einem Fall gibt.
Wenn wir nun das Urteil heute mit dem von früher vergleichen, von 2020, hat sich da was geändert?
Also wir wissen ja noch nicht ganz, wie es ausgeht, weil die Entscheidung über die mutmaßliche Vergewaltigung noch aussteht. Und der Fall, in dem man Weinstein jetzt freigesprochen hat, das war ein Fall, den man jetzt beim neu aufgerollten Prozess zusätzlich in die Anklage mit aufgenommen hatte. Also insofern könnte man sagen, wenn Weinstein am Ende auch für die mutmaßliche Vergewaltigung schuldig gesprochen wird, dann ist das fast so wie beim letzten Mal. Aber wir wissen eben nicht, wie es ausgeht. Es sind diesmal ganz andere Geschworene. Es ist auch ein ganz anderer Richter, der hier vorsitzt. Und der Richter, der wird ja auch derjenige sein, der dann das Strafmaß verkündet und sich entscheidet, wie viel Haft er Weinstein gibt. Beim ersten Prozess hatte Weinstein ja 23 Jahre Haft bekommen. Was der Richter diesmal für angemessen hält, nachdem Weinstein ja schon einige Jahre im Gefängnis sitzt und wir auch nicht mehr den großen Druck der MeToo-Bewegung haben, ja, das werden wir dann vermutlich in den nächsten Tagen sehen.
Harvey Weinstein verbüßt ja bereits eine langjährige Haftstrafe nach einem weiteren Prozess in Kalifornien. Also es gab ja auch unterschiedliche Verfahren. Was bedeutet die heutige Entscheidung für ihn?
Also kurzfristig ändert sich für Weinstein erstmal nichts. Er bleibt so oder so im Gefängnis, selbst wenn es hier in New York einen Freispruch gäbe in allen Anklagepunkten. Wir wissen ja jetzt heute, den gibt's nicht, weil er nämlich für ganz ähnliche Vergehen in einem Prozess in Los Angeles auch schon zu 16 Jahren Haft verurteilt wurde. Das heißt, er muss weiter im Gefängnis bleiben.
Wenn wir jetzt auf 2020 gucken, da ist der Prozess gegen Weinstein ja weltweit, hat weltweit sehr viel Aufmerksamkeit mit sich gezogen. Wie groß war denn das öffentliche Interesse nun an diesem neuen Verfahren?
Sehr viel geringer, muss man sagen. Damals war die Situation, wie eben erwähnt, eine ganz andere für alle Beteiligten. Da war der Druck der MeToo-Bewegung groß. Alle haben auf den Richter geguckt, alle haben auf die Geschworenen und ihr Urteil geguckt. Diesmal hatte ich den Eindruck, war das Interesse viel geringer. Zum einen, weil alle dachten, ach, das ist jetzt irgendwie die Wiederholung vom ersten Prozess. Da gibt's ja keine neuen News. Weinstein bleibt so oder so im Gefängnis. Alle kannten ja auch das LA-Urteil. Und man weiß auch, dass es ihm nicht gut geht. Er soll sehr krank geworden sein. Hier im New Yorker Gefängnis, seine Anwälte sprechen von einer Leukämieerkrankung. Weinstein kann sich offenbar auch nicht mehr gut auf den Beinen halten und musste zuletzt immer im Rollstuhl in den Gerichtssaal gerollt werden. Also das heißt, viele Jahre überlebt er vermutlich auch gar nicht mehr. Aber es gibt noch einen anderen Grund für die geringere Aufmerksamkeit und das ist der gerade parallel laufende Prozess gegen P. Diddy, den bekannten Musikproduzenten. Und da ist das Medieninteresse gerade gerade riesig und die Vorwürfe gegen die sind noch mal wesentlich viel umfangreicher.
Sagt New York-Korrespondentin Giselle Okar. Ich habe vorhin in der Sendung mit ihr gesprochen.
Wirtschaft.
Wenige Berufe sind so wichtig für das Funktionieren unserer Gesellschaft wie der Arztberuf. Insbesondere Hausärztinnen und Hausärzte sind für viele Menschen die erste Anlaufstelle bei Beschwerden. Doch wie in so vielen Bereichen laufen wir auch hier auf einen heftigen Engpass zu. Das hat nicht nur, aber vor allem demografische Gründe. Wie groß das Problem wirklich ist und welche Ideen es gibt, um die Konsequenzen abzumildern, berichtet Thomas Wüstmann.
Deutschlands Gesundheitswesen steht vor einem großen Problem. Das ist nichts Neues, wird aber durch eine Umfrage der Bertelsmann Stiftung aus Gütersloh bestärkt. Demnach will jeder vierte der derzeit praktizierenden Hausärzte in den nächsten 5 Jahren aufhören. Die meisten von ihnen aus Altersgründen. Aber auch die, die weitermachen, wollen weniger arbeiten und ihre Wochenarbeitszeit reduzieren. Johannes Leinert von der Bertelsmann Stiftung.
Im Moment ist es ja so, dass über 5000 Hausarztsitze umgesetzt sind. Und wenn die Pläne der Hausärzteschaft bezüglich Wochenarbeitszeit und Aufhören realisieren, dann haben wir tatsächlich das Problem, dass sich die Anzahl der fehlenden Hausärztinnen und Hausärzte in den nächsten 5 Jahren verdoppeln könnte.
Hausärzte arbeiten im Schnitt 44 Stunden pro Woche. Das ist zwar deutlich mehr als die durchschnittliche Arbeitszeit aller Beschäftigten in Deutschland, aber weit weniger als noch 2012. Damals lag die Wochenarbeitszeit eines Hausarztes bei 58 Stunden. Stefan Spieren aus Wenden im Sauerland führt eine Praxis mit 5 Ärzten. Auch dort haben sich die Zeiten sehr verändert. Den althergebrachten Landarzt als Einzelkämpfer gibt es immer seltener.
Wie der Hausarzt klassischerweise früher gearbeitet hat, ich sag mal von morgens bis abends, so arbeite ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe Ärztinnen und Ärzte, die bei mir arbeiten, die auch in Teilzeit arbeiten. Das funktioniert. Das funktioniert auch gut. Nur muss man dann akzeptieren, als Patient beispielsweise, dass man nicht immer den gleichen Arzt sieht. Tag und Nacht hätte ich fast gesagt. Dann muss man akzeptieren, dass man vielleicht in der einen Woche den einen Arzt sieht und in der nächsten Woche einen anderen.
Die gute Nachricht an der neuesten Umfrage, trotz ihres Alters würden viele Ärzte sogar weitermachen. Dazu müsste sich nur manches ändern. Johannes Leinert.
Zwar hat ein Viertel gesagt, sie wollen in den nächsten 5 Jahren aufhören. Aber gleichzeitig hat die Mehrheit von denen gesagt, die aufhören wollen, dass sie unter bestimmten Bedingungen bereit wären, doch noch etwas länger zu arbeiten. Die am häufigsten genannte Bedingung wäre der Bürokratieabbau. Und das ist eine Rahmenbedingung, die sich ja grundsätzlich ändern lässt.
Die Bereitschaft der Hausärzte zum Weitermachen könnte dem System Luft verschaffen, zumindest für einige Jahre, glaubt die Bertelsmann Stiftung. Mittelfristig wäre es aber nötig, Ärzte von Aufgaben zu entbinden, die auch andere übernehmen könnten, so wie in der Praxis von Stefan Spieren.
Wir setzen seit über 10 Jahren nichtärztliche Praxisassistentinnen ein, die beispielsweise Hausbesuche in Pflegeeinrichtungen durchführen. Das funktioniert gut. Was aber sicherlich ein viel wichtigeres Thema ist, das ist Entlastung durch Terminbuchung, beispielsweise Assistenten am Telefon oder aber auch Dokumentationsassistenten in den Praxen. Also das sind Assistenten, die durch Maschinen übernommen werden. Das wird etwas, was uns in einem Jahr ganz viel Entlastung bringen wird.
Vieles ließe sich gesetzlich ändern, so die Bertelsmann Stiftung. Vor allem, damit Ärzte mehr Zeit für ihre Patienten haben.
Die ARD-Infonacht.
Eines der größten Probleme für die Umwelt ist Plastik. Wir müllen den Planeten immer stärker damit zu, mit gravierenden Folgen für Tiere und für uns Menschen und eben auch für die Meere und Ozeane. Ein bedeutender Teil dessen, was wir an Plastikmüll erzeugen, landet irgendwann dort. Und auf der Ozeankonferenz in Nizza haben 95 Staaten den Nice Wake-up Call, den Weckruf von Nizza, unterzeichnet. Sie wollen sich für ein ambitionierteres, bindendes Abkommen zur Reduktion von Plastik einsetzen. Darüber wird im Sommer in Genf verhandelt. Caroline Düller berichtet aus New York.
Verpackungen, Kunstfaser, Handys. Plastik ist so gut wie überall. Und laut Schätzungen, etwa des Alfred-Wegener-Instituts oder des Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung, landen jedes Jahr bis zu 13 Millionen Tonnen davon in den Meeren und Ozeanen. Simon Bernard will was dagegen unternehmen, indem er auf einem alten, in Bremerhaven gebauten Forschungsschiff um die Welt fährt.
Plastic Odyssey, c'est une expédition autour du monde à bord d'un navire laboratoire de 40 mètres. C'est un ancien navire de recherche allemand.
Plastic Odyssey heißt das Projekt, mit dem Simon Bernard und sein Team weltweit gute Ideen aufspüren, um die Plastikflut einzudämmen oder schon produziertes Plastik zu recyceln.
Er wolle nicht das Rad neu erfinden, sagt Simon, sondern Wissen verbreiten, das es schon gibt. In Südamerika, Afrika oder Asien. Dort gäbe es viele Ansätze, die man sofort umsetzen könnte. Wir haben im Libanon einen Unternehmer getroffen, der ein eigenes Müllsammelsystem aufgebaut hat. Das funktioniert ähnlich wie ein Essenslieferservice, nur dass er zu den Leuten fährt, um deren recyclingfähigen Müll abzuholen und zu einer entsprechenden Verwertungsanlage zu bringen. Wir haben in Kolumbien Leute getroffen, die mit altem Plastik Häuser bauen. Wir haben so viele unglaubliche Unternehmer gesehen. On a vu vraiment des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs incroyables. Bei der Ozeankonferenz in Nizza haben 95 Staaten den sogenannten Weckruf von Nizza unterzeichnet. Sie wollen sich für ein ehrgeiziges und bindendes Abkommen zur Reduktion von Plastik einsetzen. Die vor allem symbolische Erklärung listet 5 Ziele, die das Abkommen aus Sicht der Unterzeichner enthalten muss. Etwa die Plastikproduktion runterzufahren oder die schädlichsten Plastikarten schrittweise zu verbieten. Ohne diese Punkte gäbe es kein effizientes Abkommen, so Frankreichs Umweltministerin Agnès Pannier-Runacher. Wir können nicht hinter diese Ambitionen zurückfallen. Wir haben eine große Verantwortung gegenüber unseren Bürgern, die konkrete Lösungen erwarten. Wir können sie und uns selbst nicht anlügen, indem wir sagen, dass ein besseres Abfallmanagement und Recycling ausreichen, um das Problem zu lösen. Das ist eine Lüge. Umweltschutzorganisationen haben die Erklärung in weiten Teilen begrüßt, warnen aber davor, die darin genannten Punkte in Genf wieder fallen zu lassen. Im August wird dort über ein verbindliches Plastikabkommen verhandelt. Der Prozess läuft seit 2022 und die Bruchlinien sind seither die gleichen. Vor allem die erdölfördernden Staaten wie Saudi-Arabien, Iran oder Russland bestehen auf dem Prinzip recyceln statt reduzieren und sperren sich gegen Produktionsbeschränkungen. Trevor Manemahaga ist Umweltminister der Salomonen, eines Inselstaats im Südpazifik. Er kritisierte in Nizza die politische Blockadehaltung. Diese Krise heute liegt nicht an mangelndem Wissen. Wir wissen alle, dass Plastikmüll eine Krise ist. Diese Krise ist vielmehr eine der Umsetzung und vor allem des Willens, die Plastikverschmutzung anzugehen. Also müssen Menschen wie Simon Bernard und sein Team weiter den Job machen. Sie nutzen das gesammelte Wissen ihrer Plastic Odyssey auch für nahezu unmögliche Plastikräumarbeiten, etwa auf abgelegenen Inseln. In Nizza haben Plastic Odyssey und die UNESCO ein gemeinsames Projekt vorgestellt, nämlich die eigentlich geschützten Weltnaturerbestätten im Meer von Plastik zu befreien. Letztes Jahr haben wir auf der Henderson-Insel im Südostpazifik einen Test gemacht und dort 9 Tonnen Plastik eingesammelt. Niemand hatte das bisher geschafft. Wir haben einen Paragliding-Schirm genutzt, ihn in die Luft steigen lassen und den Müll so über den Korallengürtel gehoben. So konnten wir verhindern, dass die Korallen beim Versuch, das Plastik von der Insel runterzubekommen, zerstört werden. Simon hofft, dass in Genf klare Produktionsbeschränkungen für Plastik festgelegt werden, damit auch die Plastik-Odyssey irgendwann vorbei ist.
Und wir bleiben bei der UN-Klimakonferenz in Nizza. Obwohl die Ozeane 2/3 unseres Planeten bedecken, wissen wir erstaunlich wenig über sie. Weite Teile der Tiefsee sind noch unerforscht. Warum es so wichtig ist, die Geheimnisse der Ozeane zu lüften und wie neue Technik dabei helfen könnte, das hat SWR-Aktuell-Moderator Andreas Fischer, der Meeresbiologin Antje Boetius gefragt. Zunächst wollte er wissen, ob die Ozeane eine riesige Blackbox sind, denn eine aktuelle Studie besagt, dass bisher nur 0,001% des Meeresbodens erforscht wurde.
Sie sind vor allen Dingen ein weißer Fleck auf der Landkarte der Erde. Und das ist schon unglaublich, wenn man bedenkt, wie einerseits wir uns nach dem All richten verstehen wollen, ob es außer uns noch irgendwo Leben gibt. Ich sag mal nichts zu dem Grad der Intelligenz, den wir erwarten hier. Aber das ist für mich absolut faszinierend, dass wenn man eben abtaucht in diese Welt der Tiefsee, ohne Sonnenlicht, mit unfassbar vielfältigen Lebensformen, dass es dann fast wie eine Reise zu einem anderen Planeten ist. So wenig wissen wir eben über unseren Erdball, der blau ist.
Diese Studie, aus der ich gerade zitiert habe, die zeigt auch, dass die Beobachtungen, die es bisher gab, extrem verzerrt sind. 97% aller Tauchgänge wurden nur von 5 Ländern durchgeführt und 71% fanden allein in den Gewässern der USA, Japans und Neuseelands statt. Was bedeutet das für unser Verständnis der Ozeane?
Ja, als die Studie rauskam von Kollegen vom Scripps Institution of Oceanography, das ist ein Nachbarinstitut in Kalifornien, da haben wir am Mbari geschmunzelt, weil es gibt dort auch so eine Abbildung, da sieht man, wo sind die meisten Beobachtungen gemacht. Und dann kommt der Monterey Canyon, genau wo Mbari steht, und es sind auch die Mbari-Beobachtungen. Woran liegt das, dass da so kleine Zahlen sind, dass wir also so wenig wissen? Weil die Technologien, die man braucht, um den Ozean zu erforschen, um wirklich eine Karte zu haben mit einem Blick auf den Meeresboden, der so ist wie unsere Karten an Land, da gibt es nur ganz wenig Länder, ganz wenig Technologien und die sind immer noch sehr teuer, um das durchzuführen. Und das ist eben traurig für so viele Länder. Darum geht es ja auch bei der UN-Konferenz. Wie können wir besser forschen, besser teilen? Denn wenn man sich dann für Meeresschutz interessiert, wenn man etwas entscheiden will und man kann sich nur für wenig entscheiden, weil man für mehr nicht Geld hat, dann muss man eben wissen, wo ist es am günstigsten für das Leben, was man schützen will. Und dazu braucht man Landkarten. Da muss man wissen, ist da ein Seeberg? Wo leben denn die Lebewesen? Wo brüten sie? Und diese Auflösung auf der Ebene, wo halten sich die Organismen selber am liebsten auf, die haben wir wirklich fast nirgendwo. Also nur bei den Ländern, die große Forschungsschiffe und U-Boote und Roboter haben. Und daher die Verzerrung der Karte der Meere.
Nun wird man schwer den gesamten Ozeanboden erfassen können. Aber in welchen Bereichen, welchen Gebieten müsste man aus Ihrer Sicht in den nächsten Jahren genauer hinschauen?
Ja, wenn wir jetzt einfach so weiter forschen würden, wie wir es derzeit tun, dann würde das Jahrhunderte dauern, bis wir überhaupt eine Karte der Bathymetrie haben. Bathymetrie bedeutet hier also eine Tiefenverteilungskarte, die uns dann eben zeigt, wo sind die Gräben, wo sind die Löcher, wo sind die Berge. Und das hat man bisher immer mit Forschungsschiffen gemacht, die dann geplant werden. Und das ist doch alles recht teuer. Da gibt es aber Lösungen, die auch hier diskutiert werden. Und zwar, warum können nicht viel mehr Schiffe, nämlich auch die kommerziellen Schiffe, helfen, die Ozeane auszuloten, so dass es für den Schutz gut ist? Können Segelboote helfen, weil doch sehr viele Menschen mittlerweile auch mit Segelbooten unterwegs sind? Da bieten sich hier auch die Sportorganisationen wie Ocean Race an. Wir haben hier viel von Boris Herrmann von Team Alicia dazu gehört. Segeln kann auch der Wissenschaft helfen. Und dann bietet sich aber vor allen Dingen die Robotik an. Und das ist noch nicht mal mehr in dem Sinne ein Kostenfaktor, weil Roboter sind sogar einfacher und günstiger zu haben. Es ist ein Lerninvestment. Also das müssten alle Länder jetzt investieren, dass sie Ingenieure haben und Menschen, die sich für die Kartierung interessieren. Dann würde das viel schneller gehen.
Sagt Meeresbiologin Antje Boetius im Gespräch mit dem SWR-Kollegen Andreas Fischer.
Kultur.
Er galt als Kopf und Herz der legendären Beach Boys, Brian Wilson. Der Mitbegründer der legendären Band ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Mia von Hirsch aus dem Studio Los Angeles schaut zurück auf einen Musiker, dessen Melodien bis heute sofort ins Ohr gehen.
Brian Wilson Songs sind nicht nur ewige Ohrwürmer, sie gelten auch als Soundtrack zum American Dream der Babyboomer. Ein Stück Kulturgeschichte und eine Familiengeschichte. Brian Wilson gründet 1961 die Beach Boys, gemeinsam mit seinen Brüdern Dennis und Carl, Cousin Mike und Freund Al. Sie scheinen Kalifornien zu verkörpern, wie man es sich vorstellt. Ein Leben in der Sonne am Strand. In gerade mal 4 Jahren schreibt Brian Wilson nahezu alle seine Hits. Er performt sie, hat eine Falsettstimme und kann so hoch und tief singen.
Ich kann wie ein Mann singen, aber auch wie eine Frau.
Erzählt er der BBC. Zu den Hits der Beach Boys gehören unter anderem I Get Around, Wouldn't It Be Nice und Good Vibrations. Gute Stimmung verbreitet Brian Wilson mit den Beach Boys zwar für sein Publikum, hinter den Kulissen ist es aber nicht immer so rosig. Nach einem Nervenzusammenbruch während einer Tour muss Wilson sich 1963 zurückziehen. Musikalisch bekommt die Band Konkurrenz aus England.
Ich wusste, wir waren gut, aber erst bei den Beatles hatten wir das Gefühl, dass wir richtig loslegen mussten.
Brian Wilson wendet sich dem Produzieren und Komponieren von Musik im Studio zu. Während er beruflich erfolgreich ist, sieht es privat anders aus. Seine erste Ehe zerbricht und er wendet sich den Drogen zu. Mit Folgen.
Mein Gedächtnis ist beschädigt, das LSD hat mein Gehirn geschädigt.
Erzählt er in einem Interview. Später wird er mit Schizophrenie diagnostiziert und berichtet davon, ständig Stimmen zu hören. Nach einer Überdosis ist er in den 80er Jahren jahrelang in psychologischer Betreuung. Musikalisch arbeitet er unter anderem als Solist. In den 90ern heiratet er Melinda Ledbetter, die seine Vormundschaft übernimmt, bis zu ihrem Tod im Januar 2024. Der Künstler erkrankt an Demenz und wird unter eine neue Vormundschaft gestellt. Ein bewegtes Leben, auf das Brian Wilson selbst zurückblickt und sagt:
Well, that's art. Ask any artist in the world. And he'll tell you, you have to go through a little frustration, you know what I mean, before that creativity starts to flow.
Diese harten Phasen seines Lebens haben seiner Musik zu Kreativität verholfen. Serving USA.
Ein Uhr 56.
Standpunkte.
Es ist ein Papier, das für Unruhe sorgt in der SPD. Mehrere prominente Parteimitglieder haben in einem sogenannten Manifest eine Kehrtwende in der Russlandpolitik gefördert und gefordert und die Aufrüstungspläne der Regierung kritisiert. Darunter Ex-Fraktionschef Mützenich und der ehemalige Parteichef Walter Borjans. Die SPD-Spitze distanzierte sich von dem Papier. Verteidigungsminister Pistorius etwa nannte es so wörtlich Realitätsverweigerung. Ähnlich bewertet das Frank Capellan vom Deutschlandfunk. Europa befinde sich nicht in einem kalten, sondern in einem heißen Krieg. Und der werde geführt von einem Mann, der für schwerste Kriegsverbrechen verantwortlich sei.
Putin schert sich einen Dreck um das Selbstbestimmungsrecht der Ukrainer, dass er zu ernsthaften Verhandlungen nicht bereit ist, sondern eher darauf hofft, die Ukraine gemeinsam mit Donald Trump verraten und verkaufen zu können, haben die letzten Wochen bewiesen. Niemals hätte Willy Brandt, der sozialdemokratische Friedenskanzler, unter diesen Voraussetzungen zu weiteren Gesprächen mit Moskau aufgerufen.
Die Meinung von Frank Capellan. Der Kölner Stadtanzeiger plädiert dafür, das Papier nicht einseitig zu bewerten.
Es wäre zu einfach, Mützenich und seine Mitstreiter zur Seite zu schieben als Unbelehrbare, als Illusionäre, als friedensbewegte Spinner. Zur Seite schieben kann und sollte die SPD-Führung dieses Papier nicht, auch wenn sich unter seinen Unterzeichnern vor allem Ex-Führungspersonen finden. Wenn die SPD ihren Abwärtstrend stoppen will, muss sie auch diesen Teil der Partei und auch der Bevölkerung ernst und mitnehmen.
Und wir schauen noch in die USA. Dort sorgt die Entscheidung von US-Präsident Trump, bei den Protesten in Los Angeles die Nationalgarde einzusetzen, weiter für Unruhe. Unser Gastautor Christoph Schwennicke, Politikchef von T-Online, meint, Trump habe mit seiner Entscheidung bereits eine bürgerkriegsnahe Lage geschürt, weil es den Menschen durch seine Politik vermutlich immer schlechter gehen werde, sei das möglicherweise politisches Kalkül des US-Präsidenten.
Zur Halbzeit einer US-Präsidentschaft stehen traditionell die Midterms an, also die Zwischenwahlen im Kongress. Dort müsste Trump vor diesem Hintergrund eine Schlappe befürchten. Wenn er aber das Kriegsrecht wegen bürgerkriegsähnlichen Zuständen ausriefe, wäre das ein Hebel, diese Wahlen nicht stattfinden zu lassen und seine eigene Amtszeit unter diesen Vorzeichen auch gleich noch mit zu verlängern. So erklärten sich auch seine sibyllinischen Andeutungen, dass er über seine zweite Amtszeit hinaus Präsident bleiben könnte, was die Verfassung gar nicht hergibt. Klingt alles unvorstellbar? Stimmt. Aber bei Trump muss man sich auf alles gefasst machen. Auch, dass er die Demokratie in den USA vorsätzlich zu Grabe trägt. Er schaufelt gerade schon die Grube dafür.
Meint Gastautor Christoph Schwennicke. Der Münchner Merkur findet, wer dem US-Präsidenten unedle Motive unterstelle, liege sicher oft richtig. Das ändert aber nichts daran, dass Trump bei seinem Vorgehen gegen Zuwanderer eine Linie folge, die von der Mehrheit seiner Landsleute gebilligt werde.
Die Amerikaner unterscheiden sich darin auch nicht von den meisten Europäern. Zum Glück gibt es in Deutschland keine Straßenschlachten wie in Kalifornien, wohl aber ein verbreitetes Gefühl der Überforderung und der Sorge über wachsende Kriminalität. Dass dies seit einigen Wochen nicht mehr wie zuvor auf das Konto der AfD einzahlt, ist ein erster Erfolg der neuen unionsgeführten Bundesregierung und ihrer strikteren Ausländerpolitik.
Das waren die Standpunkte, zusammengestellt von Marei Beermann. Er ist nicht nur ein ausgewiesener Schlagerexperte, sondern auch noch ein hervorragender Nachrichtenredakteur. Carsten Thiele, ab 2 Uhr übernimmt er hier die ARD-Infonacht und am Mikrofon verabschiedet sich Milat Kupay. Tschüss, machen Sie es gut.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Pokoing Choing. Guten Morgen. Berlins Sozialsenatorin Kiesel Tepe fordert, dass Fälle antimuslimischer Diskriminierungen weiter sichtbar gemacht werden. Dazu gehöre Aufklärungs- und Präventionsarbeit. Der Senat gebe so viel Geld wie nie für entsprechende Projekte aus, sagte die SPD-Politikerin der RBB 24 Abendschau. Nach ihren Worten wird es ab dem kommenden Monat eine Ansprechperson gegen antimuslimischen Rassismus geben. Brandenburgs Agrarministerin Mittelstädt will weniger Bürokratie für Landwirte. Deshalb lässt sie nach eigener Angabe derzeit prüfen, welche Regelungen vereinfacht werden könnten, ohne Gesetze zu ändern. Es geht unter anderem um die sogenannte Düngemittelmeldeverordnung. Die regelt, welche Angaben die Bauern über die gekauften Düngemittel machen müssen. Die SPD-Politikerin sagte, sie verstehe, dass die betroffenen Betriebe ungeduldig seien. Man tue ihnen aber keinen Gefallen, wenn einige Interessensvertreter ungerechtfertigte Eile fordern würden. In der SPD wird über ein Manifest prominenter Mitglieder diskutiert, die mehr Diplomatie gegenüber Russland fordern. Sie verlangen auch weniger Aufrüstung und den Verzicht auf die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen. Kanzler Merz zeigte sich gelassen, Hauptstadtkorrespondentin Margareta Holzreiter.
Wir haben eine aufgeheizte Stimmung. Das sind natürlich auch die internationalen Konflikte.
Wir haben einen technischen Fehler. Ich bitte um Entschuldigung. Eine Sekunde bitte. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: nachts oft klar bei frischen 10 bis 5 Grad, derzeit in Cottbus 10 Grad, in Fürstenberg Havel 8, in Berlin-Dahlem 11 Grad und in Buch 10. Am Tage viel Sonne bei maximal 22 Grad.